BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein schönes Osterfest und freue mich natürlich ganz besonders, dass Sie auch an Ostern wieder mit dabei sind. Wie öfters an solchen langen Wochenenden wollen wir uns heute einem grundsätzlichen Thema widmen, und zwar dem Kapitalismus. Jetzt könnte man ja sagen, angesichts der Veränderung in der Welt, den geopolitischen Spannungen, der Rückkehr der Geoökonomie, der Deglobalisierung und des zunehmenden Staatsinterventionismus hat der Kapitalismus eine schwere Zeit. Man könnte vielleicht sogar denken, jetzt ist endlich das Ende des Kapitalismus da, wie ihn sich doch so viele auch in Deutschland wünschen. Die Wahrheit ist eine andere. Der Kapitalismus erweist sich als ausgesprochen anpassungsfähig und, auch das ist überraschend, der Kapitalismus braucht einen starken Staat. Dieser Frage wollen wir heute am Ostersonntag nachgehen. Ich finde es durchaus spannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Wir bewegen uns in einer Welt voller Informationen. Auf all deinen Geräten liegt jede Menge wertvoller Content. Doch Wissen entfaltet seine Kraft erst, wenn du es intuitiv und smart nutzen kannst. Genau dafür hat Adobe Acrobat Studio geschaffen. Es ist ein intelligenter KI-Workspace, der dir hilft, die tägliche Menge an Informationen souverän zu beherrschen. In den PDF-Spaces führst du deine Dokumente und Quellen unkompliziert zusammen, um sie vom KI-Assistenten analysieren zu lassen. Er bereitet die wesentlichen Punkte strukturiert für dich auf, sodass du nicht mehr danach suchen musst, sondern sofort die Fakten vor Augen hast, die du für deine Entscheidungen brauchst. So kommst du noch schneller zu intelligenten Insights und damit auch brillanten Inhalten. Mit Adobe Express erstellst du fast wie per Fingerschnippen überzeugende Trendanalysen, Businesspläne oder Präsentationen und das ohne das Programm zu wechseln. Willkommen bei Acrobat Studio. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com/acrobat.
Wir erleben spannende Zeiten. In diesem Podcast, oftmals diskutiert, erleben wir wirklich einen Wandel im geopolitischen Umfeld. Die USA entfernen sich von Europa. Der Konflikt zwischen China und den USA ist offensichtlich. Russland wird eine immer ernstzunehmende Mittelmacht mit entsprechenden Expansionsgelüsten. Die Europäer müssen sich endlich mehr auf die eigenen Stärken besinnen und ihre Hausaufgaben machen. Und China hat den langen Atem. Das Ganze kumuliert gerade im Krieg in Iran. Wir hatten das in den vergangenen Wochen diskutiert. Offensichtlich ein Stellvertreterkrieg, offensichtlich ein Krieg, wo es wirklich darum geht, Pflöcke einzurammen im Großkonflikt zwischen China und den USA. In dieser Weltordnung ist es klar, dass der Staat immer mehr Raum einnimmt. Und die Frage ist, was bedeutet das eigentlich für unsere Wirtschaftsordnung? Bedeutet es das Ende des Kapitalismus? Oder ist es nur eine Phase des erneuten Wandels hin zu einem anders organisierten Kapitalismus? Wie gesagt, das Umfeld kennen wir. Großkonflikt China-USA, Deglobalisierung, Verfall der multipolaren Ordnung, Alterung der Gesellschaft, vor allem im Westen, aber auch in Russland und auch in China. Und dies alles dann auch noch vor dem Hintergrund von einer rekordhohen Verschuldung der Staaten, offiziell, aber vor allem auch inoffiziell, weil nicht vorgesorgt wurde für die alternde Gesellschaft. Und der Krieg im Iran ist, wie bereits angesprochen, wohl nichts anderes als ein vorläufiger Höhepunkt in diesem grundlegenden Konflikt. Ich weiß nicht, was der Status sein wird zu dem Zeitpunkt, wo Sie diesen Podcast hören. Ob US-Truppen bereits mit einer Bodenoffensive begonnen haben oder es tatsächlich zu einem Friedensschluss oder zumindest zu einem Waffenstillstand gekommen ist. Wer kann das schon sagen? Was wir aber wissen, ist klar. Der Krieg hat jetzt schon Folgen für die Weltwirtschaft. Rohöl ist binnen eines Monats von ungefähr $71,50 auf über $100 pro Barrel gestiegen. Ein Anstieg um mehr als 40%. Europäisches Erdgas ist von rund 30 Euro auf über 54 Euro pro Megawattstunde geklettert. Die europäischen Gasspeicher, auch das wissen wir, sind nicht gut gefüllt. Sie befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit der Energiekrise von 2022. Kein Wunder, dass die Inflationserwartungen hochgehen. Die EZB hat ihre Inflationsprognose für 2026 von 1,9 auf 2,6% korrigiert. Große Banken wie Barclays oder JP Morgan erwarten bis zu 3 Zinserhöhungen in diesem Jahr. Und die Märkte preisen das bereits ein. Aber nicht nur in Europa sind die Zinsen gestiegen, nein, auch in den USA. Dies auch, weil natürlich der Finanzbedarf für den Krieg enorm ist, das heißt, die Verschuldung nochmals höher sein wird. Höhere Zinsen sind natürlich genau das, was hochverschuldete Staaten am wenigsten gebrauchen können. Zwischenzeitlich, letzten paar Tagen, sind die Zinsen zwar von Höchstständen wieder etwas gesunken, einfach deshalb, weil die Märkte zunehmend eine Rezession einpreisen, aber trotzdem ist es so, dass es natürlich nicht erfreulich ist, wenn wir eine Rezession haben, weil Rezession, langsameres Wachstum, ist natürlich auch keine gute Nachricht für Staaten mit hohen Schulden. Von dieser Eintrübung der Wirtschaftsstimmung sind alle Staaten betroffen. Natürlich auch Deutschland, wie wir an diesem Mittwoch lernen konnten, als die Wirtschaftsforschungsinstitute vermeldeten, dass wir wohl deutlich weniger Wachstum haben als ursprünglich erwartet.
Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute sehen die deutsche Konjunktur nach einem mehrjährigen Abschwung zwar in einer Erholungsphase, erwarten aber für 2026 nur eine moderate Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von 0,6% und für 2027 von 0,9%. Der Energiepreisschock im Zuge des Iran-Krieges trifft die Erholung hart, gleichzeitig stützt aber die expansive Fiskalpolitik die Binnenwirtschaft und verhindert ein stärkeres Abrutschen, sagt Timo Wollmershäuser, Konjunkturchef des IFO-Instituts. Die Inflationsrate wird nach Einschätzungen der Institute im Jahr 2026 auf durchschnittlich 2,8% ansteigen, im Jahr 2027 auf 2,9%.
Ohne die massive Neuverschuldung sähe es übrigens noch schlechter aus. Einfach deshalb, weil die Industrie unter weiter abnehmender Wettbewerbsfähigkeit, hoher geopolitischer Unsicherheit und fortbestehender handelspolitischen Belastungen leidet, so die Wirtschaftsforschungsinstitute. In der Folge erwarten die Forscher auch in Deutschland Stress in den öffentlichen Haushalten.
Die massive Neuverschuldung erhöht den Instituten zufolge das Defizit der öffentlichen Haushalte auf 3,7% des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2026 und 4,2% im Jahr 2027. Damit steigt der Bruttoschuldenstand auf 67,2% des BIP. Die Institute bewerten den fiskalischen Schub als wichtigen Konjunkturtreiber. Sie weisen jedoch auf die langfristigen Risiken für die Stabilität der Staatsfinanzen und die erheblichen Konsolidierungserfordernisse zum Ende des Jahrzehnts hin.
Dabei stehen wir ja noch gut da. In den anderen Ländern sieht es viel schlimmer aus. Man denke an Frankreich, aber auch an die USA. Treue Hörer dieses Podcasts wissen, was das bedeutet. Es bedeutet so oder so mehr Finanzierungsschwierigkeiten der Staaten. Und damit verbunden steht natürlich das Thema der fiskalischen Dominanz im Raum. Also der Unterwerfung der Notenbanken unter das Diktat der Staaten, weil ganz einfach vor die Wahl gestellt, die Finanzierung des Staates zu sichern oder die Inflation zu bekämpfen, die Notenbanken immer Ersteres werden wählen müssen. Damit wird sozusagen der Staat noch einflussreicher und das passt ins Bild. Wir kommen immer mehr in eine Welt der Staaten, wo die Politik Dinge bestimmt, die bisher eben nicht von der Politik bestimmt wurden. Die Politik steuert immer mehr die Geldpolitik, aber auch die Geldflüsse über die Allokation von Krediten, die Investitionen, was ist gut und was ist schlecht, und auch die Handelsströme mit Zöllen und mit anderen Maßnahmen. Donald Trump ist da ein sicherlich bekannter Protagonist, aber er ist keineswegs allein mit seinem Denken und Handeln.
Der Zahltag ist für die meisten Leute ein Höhepunkt. Für Lohnverantwortliche aber jeden Monat aufs Neue ein Stresstest. Manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Doch Personio Payroll ändert das. Mit automatischer Datenübernahme aus dem HR-System, kontinuierlichen Compliance-Prüfungen, fehlerfreien Abrechnungen und der Erfüllung sämtlicher lokaler Anforderungen, alles in einem System. Vereinfachen Sie Ihre Lohnabrechnung und bleiben Sie dabei compliant. Ganz gleich, ob Sie mit Ihrer Steuerberatung zusammenarbeiten oder alles selbst übernehmen möchten. Personio Payroll passt sich Ihrer Arbeitsweise an. Personio Payroll ist für den Zahltag gemacht, damit alle bezahlt werden, aber nicht mehr auf ihre Kosten. Starten Sie jetzt entspannt in die Lohnabrechnung auf personio.de/bto.
Die Welt ordnet sich also neu. Und zwar schneller, als es den meisten bewusst ist. Die Trump-Regierung hat im vergangenen Jahr Beteiligungen an einem knappen Dutzend Unternehmen erworben. Von Intel über Lithium Americas bis zu Westinghouse Electric. 10 Milliarden Dollar Bundesmittel im Tausch gegen Eigenkapitalanteile an Firmen, die Washington als strategisch einstuft. Gleichzeitig haben Unternehmen mehr als 500 Milliarden Dollar an privaten Investitionen auf US-Boden angekündigt. Angetrieben durch den CHIPS Act, Steuervergünstigungen und politischen Druck. Das ist sicherlich kein freier Markt mehr. Das ist Industriepolitik im großen Stil. Übrigens, Joe Biden hat damit angefangen. Sein Inflation Reduction Act war auch nichts anderes als ein Programm der Reindustrialisierung der USA. Doch wir sollten nicht nur auf die USA zeigen. In Europa gibt es das gleiche Bild. Selbst in Deutschland werden wir sehen, dass der Staat immer mehr versucht, Industriepolitik zu betreiben. Der Industrial Accelerator Act der EU-Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, den Industrieanteil am Bruttoinlandsprodukt auf 20% zu heben. Und China? Tja, wir wissen es, in China war der Staat ohnehin nie weg. Der Staat hat dort letztlich Märkte organisiert, die einen intensiven Wettbewerb haben, durchaus kapitalistisch, aber eben profitieren von der staatlichen Rahmensetzung. Ich denke dabei zum Beispiel an die sehr erfolgreiche Begründung eines Marktes für Elektromobilität. Ob Washington, Brüssel oder Peking. Der Staat greift überall tiefer in die Wirtschaft ein, als er es in den letzten Jahrzehnten getan hat. Reshoring, gelenkte Investitionsströme, staatliche Beteiligungen an Unternehmen. Die neoliberale Ordnung, wenn man sie so nennen möchte, in der der Markt die Lösungen liefern sollte, weicht immer mehr einer neuen Ordnung, in der der Staat die Richtung vorgibt. Und jetzt freuen sich nicht wenige und sagen, endlich, das ist das Ende des Kapitalismus. Der Kapitalismus im Niedergang. Wir wissen es, die Regale in deutschen Buchhandlungen beinhalten einige Titel, die darauf setzen und darauf hoffen, ihn sogar propagieren, den Niedergang oder das Ende des Kapitalismus. Diese Hoffnungen, dass der Kapitalismus jetzt am Ende steht, dürfte wohl enttäuscht werden. Ich persönlich finde das gut, denn wir wissen, es gibt keine Wohlstandsmaschine, die so gut funktioniert wie der Kapitalismus. Doch was ich denke, ist relativ egal. Entscheidend ist, dass auch die Geschichte dafür spricht, dass der Kapitalismus am Ende nicht nur überleben wird, sondern vermutlich sogar gestärkt aus dieser Transformation hervorgehen wird. Das Ende des Kapitalismus wird schon seit 200 Jahren vorhergesagt. Eingetreten ist es bis jetzt nicht. Nicht selten kam es zum größten Zuwachs an Kapitalismus, wenn man gedacht hat, es wäre zu Ende. Nach der Weltwirtschaftskrise beispielsweise. Und damit bin ich beim Thema der heutigen Folge. Und bei einem Buch, das die Geschichte des Kapitalismus wie kein zweites erzählt. Titel des Buches: Kapitalismus – Geschichte einer Weltrevolution. Der Autor, Professor Sven Beckert, lehrt an der Harvard University. Und das Buch hat es durchaus in sich. In der deutschen Ausgabe immerhin 1280 Seiten. Beckert beginnt seine Geschichte übrigens nicht in England mit der industriellen Revolution, wie man es erwarten würde, nicht mit der Dampfmaschine, nicht mit Adam Smith, sondern er beginnt deutlich früher. Er beginnt im Jemen.
Wir beginnen an einem Ort und zu einer Zeit, die Ihnen womöglich unbekannt sind, im Hafen von Aden im Jahr 1150. Und wir beginnen mit den frühesten Kapitalisten der Welt, den Händlern.
Aus Sicht von Beckert ist es eine wichtige Erkenntnis. Der Kapitalismus ist kein europäisches Exportprodukt. Er entstand nicht in einem bestimmten Kulturraum, sondern überall dort, wo Kaufleute Kapital investierten, um mehr Kapital zu bekommen. Arabische Kaufleute, indische Weber, chinesische Händler. Sie alle waren Teil dieses globalen Netzwerks, lange bevor Europa die Bühne betrat. Das widerlegt auch Max Webers berühmte These vom protestantischen Geist des Kapitalismus. Beckert sagt im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung dazu Folgendes.
Die These von Max Weber geht nicht auf. Die katholischen Teile der europäischen Welt waren Teil des globalen Kapitalismus lange vor der Reformation. Die Florentiner waren keine Protestanten und die Araber Muslime.
Und danach gibt es die erste große Überraschung, die Beckers Buch enthält. Die Ausbreitung des Kapitalismus war keineswegs ein friedlicher Prozess. Im Gegenteil. Im 15. und 16. Jahrhundert taten sich europäische Staaten und Kaufleute zusammen und brachen mit Gewalt in die atlantische Welt auf. Beckert prägt dafür einen Begriff, den er schon in seinem preisgekrönten Buch King Cotton verwendet hat. Den Kriegskapitalismus. Im neuen Buch schreibt er dazu Folgendes.
Der Kapitalismus kam als Kriegskapitalismus in die Welt. Eine einzigartige Konfiguration, die etwas Unwahrscheinliches ermöglichte. Wirtschaftswachstum. Ohne einen bedeutenden technischen Wandel oder eine Steigerung der Produktivität.
Barbados ist für Beckert so eine Art Schlüsselfall. Um 1650 machten europäische Investoren die Insel zum Zentrum der Zuckerproduktion. Die Insel war auch komplett bewaldet, als die Europäer kamen. Heute gibt es fast keine Bäume mehr. Wobei ich dazu sagen muss, das ist sicherlich nicht ein einzelnes Problem des Kapitalismus, das haben wir auch in anderen Regionen erlebt. Beckert beschreibt das Ganze in seinem Interview mit der NZZ so.
Die Europäer machten die unbesiedelte Insel Barbados um 1650 zum Zentrum der Zuckerproduktion. Dabei brachten sie die kapitalistische Logik nun in alle Bereiche des Wirtschaftslebens. Land, Arbeitskraft, also Sklaven, Lebensmittel, alles hatte einen Preis und konnte von den Investoren ge- und verkauft werden.
Und damit sind wir bei der These, die für unsere heutige Debatte die vielleicht provokanteste ist. Beckert zeigt, der Kapitalismus war nie das Gegenteil des Staates. Er war immer auf den Staat angewiesen. Beckert sagt dazu Folgendes.
Der Kapitalismus war immer eine besonders staatsorientierte Form des Wirtschaftslebens. Die staatsintensivste außerhalb des sowjetischen Kommunismus, würde ich sagen.
Das klingt kontraintuitiv. Mehr Staat, mehr Kapitalismus? Aber die Geschichte scheint Beckert recht zu geben. Die Fugger finanzierten die spanische Krone. Kolumbus war ein Kaufmann, der sich mit dem Staat zusammentat. Ohne militärische Macht, ohne Infrastruktur, ohne Eigentumsrechte, all das muss der Staat bereitstellen und garantieren, hätte es keinen Kapitalismus gegeben. Und warum ist dieses Narrativ nun verschwunden? Warum denkt man immer, der Kapitalismus sei naturgegeben? Auch darauf hat Beckert eine Antwort.
Letztlich versucht sich jede Form des Wirtschaftslebens immer dadurch zu legitimieren, dass sie sich als natürlich darstellt. Das erfordert es aber, den Staat aus der Geschichte herauszunehmen. Was sich als mindestens teilweise staatlich geformt präsentiert, kann schwer noch Natürlichkeit für sich reklamieren.
Beckert ist nun wirklich kein Ideologe. Er ist kein Kapitalismuskritiker oder Gegner, aber auch kein Verteidiger. Er beschreibt aus seiner Sicht eine doppelte Wahrheit. Auf der einen Seite die unstrittigen Erfolge des Kapitalismus. Beispiel. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag 1820 weltweit bei 26 Jahren. Im Jahr 2020 lag sie bei 72 Jahren. Ein französischer Arbeiter musste 1830 15 Stunden pro Woche für sein Brot arbeiten. 1970 reichte bereits eine Stunde und 10 Minuten. Das ist eine unfassbare Produktivitätssteigerung und das ist ohne Zweifel der wesentliche Hebel dafür, warum der Kapitalismus zu so einer Wohlstandsmaschine geworden ist. Auf der anderen Seite sieht Beckert natürlich auch die Risiken. Ein System, welches auf unendlichem Wachstum basiert, kommt natürlich in einer endlichen Welt mit endlichen Ressourcen an seine Grenzen. Beckert spricht dabei von einer Art Supernova. Supernova-Kapitalismus würde zu Fortschritt, aber auch zu Zerstörung führen. Im Epilog des Buches schreibt Beckert Folgendes.
Aus der Perspektive einer nahezu unvorstellbar fernen Zukunft könnte sich der Kapitalismus als Supernova herausstellen, die plötzlich am Nachthimmel erschien, hell leuchtend und glühend heiß und ihre kosmischen Nachbarn heftig traf. Supernovas enden für die beteiligten Sterne nicht gut, aber im Gegensatz zu einer Supernova ist der Kapitalismus von Menschen gemacht. Wir sind nicht nur Beobachter des Kapitalismus, sondern auch seine Erbauer.
Das ist im Prinzip die Essenz des Buches. Ja, der Kapitalismus hat Fortschritt gebracht wie kein System vor ihm. Aber er basiert auf einer Dynamik, die unendlich ist, während die Natur endlich ist. Im Interview mit der NZZ bringt Beckert es so auf den Punkt.
Je mehr Kapital existiert und je größer also die Notwendigkeit ist, dieses Kapital produktiv zu investieren, desto mehr muss produziert werden und desto mehr brauchen wir Zugang zu natürlichen Ressourcen. Diese Dynamik im Kapitalismus ist unendlich. Sie ist die Essenz des Kapitalismus. Die Natur dagegen dehnt sich nicht unendlich aus.
Trotzdem schließt Beckert nicht mit Pessimismus. Denn sein Buch zeigt auch das Gegenteil. Der Kapitalismus hat sich immer wieder radikal verwandelt. In den 1750er Jahren hielten die meisten Kaufleute Sklaverei für unverzichtbar. 138 Jahre später war sie weltweit abgeschafft, aber der Kapitalismus existierte weiter. Nach der Weltwirtschaftskrise 1929 glaubten viele an sein Ende. Stattdessen kam seine größte Expansion. Der Kapitalismus der 1950er und 1960er Jahre war ein völlig anderer als der der 1920er Jahre. Der Sozialstaat wuchs, die Ungleichheit ging zurück. Beckert dazu im NZZ-Interview: Der Kapitalismus ist undogmatisch und kann sich bis zur Unkenntlichkeit wandeln. Er kann mit Sklaverei oder mit Lohnarbeit funktionieren. In Stadtstaaten, in Imperien, in Kleinstaaten. In autoritären Regimen genauso wie in liberalen Demokratien. Das übrigens widerlegt eine häufige Annahme. Kapitalismus und Demokratie sind nicht zwingend miteinander verbunden. Der Kapitalismus hat im deutschen Faschismus genauso funktioniert wie in etlichen anderen autoritär regierten Ländern heute. Und damit kommen wir noch zum Blick auf Donald Trump. Beckert meint dazu Folgendes.
Das Wort dafür fehlt noch, aber wir können einen Bruch mit der vorherigen neoliberalen Ordnung beobachten. Wir sehen eine Rückkehr zu zentralen Elementen des Kapitalismus Ende des 19. Jahrhunderts. Protektionismus, sich zuspitzende Konflikte innerhalb der kapitalistischen Welt, eine fantastische Rückkehr zu kolonialer Rhetorik.
Das passt präzise zu dem, was wir gerade erleben. Zölle, staatliche Beteiligungen, Reshoring, geopolitische Fragmentierung und die Rückkehr des Staates als wirtschaftlicher Akteur. Was viele als Ende des Kapitalismus deuten, ist in Beckerts historischer Perspektive eine Wiederkehr, der Übergang in eine neue institutionelle Ordnung. Nicht das erste Mal und vermutlich auch nicht das letzte Mal. Was das konkret bedeutet aus meiner Sicht, sage ich, nachdem wir uns mein Gespräch mit Professor Beckert angehört haben.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Marketmaker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Bevor wir zu einem Gespräch wir Professor Beckert kommen, noch kurz dieser Hinweis für Hörer und Hörer, die zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abonnement haben. Unter dem Link handelsblatt.com/mehrperspektiven finden Sie ein H-Plus-Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen. Den Link finden Sie auch wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Sven Beckert.
Professor Sven Beckert, geboren 1965 in Offenbach, hat Geschichte, Soziologie und Politikwissenschaften in Hamburg und New York studiert. Seit 2008 ist er Laird Bell Professor of History an der Harvard University. 2011 war er Guggenheim Fellow, 2022 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. Sein Buch King Cotton über die Globalgeschichte der Baumwolle wurde mit dem Bancroft-Preis ausgezeichnet und stand auf der Shortlist für den Pulitzer-Preis. Die Süddeutsche Zeitung nannte es ein Meisterwerk der neuen Globalgeschichte. Sein neues Werk Kapitalismus – Geschichte einer Weltrevolution ist im November vergangenen Jahres bei Rowohlt erschienen.
Ich habe mit Sven Beckert am 2. Dezember 2025 gesprochen, kurz nach Erscheinen seines Buches. Wir haben über die Ursprünge des Kapitalismus gesprochen, über das Verhältnis von Staat und Markt, über Gewalt und Fortschritt und über die Frage, die Beckert am Ende seines Buches stellt. Ist der Kapitalismus eine Supernova? Sehr geehrter Professor Beckert, ich freue mich ausgesprochen, Sie beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich, hier zu sein.
Professor Beckert, Sie haben ein Buch über den Kapitalismus geschrieben, ein ziemlich dickes, darüber wollen wir jetzt sprechen. Vielleicht können wir kurz zu Beginn eine Definition machen. Was ist denn Kapitalismus?
Ja, also das Buch ist eine Geschichte des Kapitalismus in den vergangenen 1000 Jahren. Und eines der zentralen Argumente des Buches ist, dass der Kapitalismus sich stark über die Zeit hinweg wandelt, aber dass er auch in einem bestimmten Zeitpunkt sehr unterschiedlich sein kann. Aber trotz dieses Wandels und trotz dieser Unterschiedlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt hat der Kapitalismus auch in all seinen Formen etwas gemeinsam. Und was den Kapitalismus auszeichnet und was ihn radikal unterscheidet von anderen Formen des Wirtschaftslebens, ist, dass der Kapitalismus gekennzeichnet ist durch privates Kapital, das produktiv investiert wird, um weiteres Kapital zu erzeugen. Das ist die Grunddynamik des Kapitalismus und das ist die Dynamik des Kapitalismus, die ihn auszeichnet über alle historischen Veränderungen hinweg und auch über alle Vielfalt zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Jetzt das Problem ist, es klingt ja so ein bisschen echt neutral, dem Motto, es ist quasi eine Profitgier, würde ich jetzt in meinen Worten sagen. Würden Sie sagen, es ist wirklich eine Profitgier oder ist es nicht auch so, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich habe eine Unternehmung, natürlich möchte ich Profite machen, auf der anderen Seite zwingt mich ja der Wettbewerb auch dazu, mitzuspielen. Also ist ja nicht so, dass ich irgendwie sagen kann, ich höre auf, sondern da würden ja Wettbewerber den Markt wegnehmen. Also ist nicht gerade dieses Wettbewerbsaspekt auch ein wichtiger Aspekt des Kapitalismus?
Ja, klar, das ist entscheidend für den Kapitalismus. Natürlich gibt es verschiedene Formen des Wettbewerbes und die Geschichte des Kapitalismus ist gekennzeichnet von Momenten, in denen es großen Wettbewerb gibt in bestimmten Wirtschaftssektoren und dann gibt es auch Momente des Kapitalismus, die eher gezeichnet sind durch Monopole. Aber natürlich ist diese Logik des Kapitalismus nicht so sehr, glaube ich, zu erklären, primär durch das individuelle Verhalten individueller Unternehmer im Sinne der, was Sie beschrieben haben, als Profitgier, sondern eben als Grundbewegung und Grundlogik des Kapitalismus, der alle Beteiligten nicht nur dazu ermutigt, sich dieser Dynamik anzuschließen, sondern in gewisser Weise auch erzwingt, dass sie sich dieser Dynamik anschließen. Und eine wichtige Form dieser Ermutigung ist natürlich der Wettbewerb.
Wettbewerb, ich habe Kapital. Jetzt fangen Sie ja schon sehr früh an. Sie fangen schon 1150 an in Ihrem Buch und sagen ja im Prinzip nicht wie die meisten ab der industriellen Revolution. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe mal ein Buch gelesen im Lateinunterricht vor vielen, vielen Jahren. Da ging es um Landwirtschaft und bereits da wurde kapitalistisch gerechnet, wie viel ein Weinberg erzielen kann als Rendite und wie hoch der Sollzins ist. Also ist nicht dann doch der Kapitalismus eigentlich vielleicht schon noch viel älter, als er sich angenommen haben? Und es gibt immer wieder Phasen, wo Kapitalakkumulation und Unternehmertum und Wettbewerb dominierend sind und andere Phasen, wo das nicht der Fall ist.
Ja, natürlich. Also Sie haben völlig recht, dass wir diese Logik auch zu einem früheren Zeitpunkt finden können. Diese Arten von Kaufmannsgemeinschaften, über die ich in der Anfangsgeschichte des Kapitalismus schreibe, dass es die auch vor der Wende vom 1. das 2. Jahrtausend gab. Auf jeden Fall. Aber ich fange im 2. Jahrtausend an. Einmal, weil das Buch schon an sich sehr umfangreich ist und nicht noch umfangreicher hätte werden sollen. Dann aber wichtiger, ich fange dort an, weil das ein Moment ist, in dem der globale Handel sich intensiviert, also in dem sich diese Logik stärker verbreitet, obwohl sie immer noch sehr marginal ist für das Wirtschaftsleben auf der Welt. Und ja, ein Kernargument des Buches ist eben, dass diese Logik des Wirtschaftslebens radikal ist, dass sie historisch ist, dass sie zu einem bestimmten Moment sich verbreitet und dass der Ursprung dieser Logik in den Kaufmannsunternehmen zu finden ist. Die ist zum Beispiel, also ich fange das Buch an, indem ich über die Kaufleute der Hafenstadt Aden schreibe. Aber diese Logik findet sich auch unter Kaufmannsfamilien natürlich in Städten wie Florenz oder Guangzhou oder Surat oder Kano in Westafrika. Also es ist eine Logik, die relativ weit verbreitet ist in der Welt, weswegen ich eben auch argumentiere, dass der Kapitalismus nur aus einer globalen Perspektive verstanden werden kann und dass der Kapitalismus quasi global auf die Welt gekommen ist. Aber es ist eine Logik auch in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends, so wie eben auch, sagen wir, im Jahr 500 oder 700. Das ist eine Logik, die letztendlich historisch sehr bedeutsam ist, aber die zu jenem Zeitpunkt relativ marginal ist zu dem Wirtschaftsleben auf dem Planeten, weil zwei andere Logiken dominant sind. Die eine Logik ist die der Subsistenzwirtschaft. Die meisten Menschen auf dem Planeten vor der Entfaltung des Kapitalismus betrieben Landwirtschaft, um ihre eigenen Familien zu ernähren und vielleicht ihre Verwandten und vielleicht auch noch andere Bewohner ihrer Dorfgemeinschaft, aber nicht um quasi kapitalproduktiv zu investieren, um weiteres Kapital zu erzeugen. Und dann gab es eine zweite Logik, die sehr verbreitet war auf dem Planeten, und das war, was ich die tributäre Logik nenne, die zum Beispiel in den Feudalökonomien Europas zu finden ist, in dem Feudalherren die lokalen Bauern ausgebeutet haben oder ausgeplündert haben, indem sie einen Teil des Produktes dieser Bauern sich genommen hat, um zum Teil auch großen Wohlstand anzuhäufen. Aber das sind zwei Logiken, die sind völlig anders als die Logik des Kapitalismus. Und das Buch beschreibt quasi, wie diese Logik entsteht, wie diese Logik immer wichtiger wird für das Wirtschaftsleben auf dem Planeten und endet im Jahre 2023, in dem diese Wirtschaftslogik nun die meisten Bereiche unseres Lebens übernommen hat. Und das Buch versucht quasi zu erklären, wie kommen wir aus einer Welt, in der diese Logik zwar existiert, aber relativ marginal ist, sich in bestimmten Städten findet, unter Kaufmannsfamilien findet, aber ansonsten recht marginal ist für das Wirtschaftsleben der Welt. Wie kommen wir in eine Welt, in der 800 Jahre später, in der diese Logik quasi unser Wirtschaftsleben, aber auch unser Leben insgesamt sehr stark beeinflusst? Das ist quasi die Frage, die das Buch stellt, und sie versucht, sie historisch zu beantworten, indem sie diese 800-jährige Geschichte beobachtet.
Versuchen wir, die Antwort mal zu finden, weil Sie haben sie ja wahrscheinlich gefunden. Und ich würde jetzt mal sagen, wissen Sie, meine These, wenn Sie mich jetzt gefragt hätten, hätte ich gesagt, dem Motto, naja, die Logik des Erfolges war einfach, das System war überlegen. Also, ich denke, ich bin in West-Berlin geboren, ich habe die DDR leibhaft immer wieder gesehen, ich habe Westdeutschland gesehen, da habe ich mir gesehen, da sehe ich auf der einen Seite real existierenden Sozialismus, auf der anderen sehe ich real existierenden Kapitalismus, das System war einfach überlegen. Ist das nicht die Logik, einfach, dass der Kapitalismus aufgrund der Überlegenheit, Innovationsfähigkeit, eben auch die Möglichkeit, Kapital zu bilden, auch unter Umständen längerfristigeres Denken, gibt es vielleicht auch Dissens darüber, weil vielleicht der Unternehmer denkt eigentlich schon längerfristig, dass das dazu führt, dass man im Prinzip zu einem überlegenen System kommt. Und Sie sagen ja auch witzigerweise, dass ja der Staat so wichtig ist im Kapitalismus. Kann man nicht auch sagen, der Staat hat den Kapitalismus genutzt, um staatliche Interessen durchzusetzen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist sicherlich alles richtig. Ich meine, die Geschichte des Sozialismus ist quasi eine Geschichte, wenn wir den Kapitalismus uns in einer tausendjährigen Perspektive angucken, dann kommt der Sozialismus quasi ganz am Ende. Ja, also das ist quasi für die meiste Zeit der Geschichte des Kapitalismus nicht so relevant. Aber ich glaube, wir müssen sehen, dass diese Logik sich nicht quasi natürlich verbreitet hat und dass diese Logik auch nicht quasi allgemein akzeptiert war. Sie hat extremen Widerstand hervorgebracht, und sie hat Widerstand hervorgebracht, zum Beispiel von Bauern, die eben lieber in ihrer Subsistenzwirtschaft blieben, als sich der Lohnarbeit auszusetzen oder dem Markt auszusetzen. Aber er hat auch großen Widerstand erfahren von Eliten. Einmal gab es große Vorbehalte gegenüber der kapitalistischen Logik in vielen religiösen Traditionen. Aber natürlich waren auch viele Feudalherren nicht unbedingt darauf erpicht, quasi jetzt die Produktion der Bauern mit Kaufleuten zu teilen, sondern sie waren sehr erpicht darauf, eben das System, das sie in diese sehr privilegierte Position gebracht hat, weiterhin zu beschützen. Also diese Logik des Kapitalismus hat extreme Widerstände hervorgebracht. Und sie war eben, wie gesagt, sie war lange Zeit sehr marginal für das Wirtschaftsleben auf dem Planeten. Natürlich wurde diese Logik immer wichtiger, und natürlich hat diese Logik dann quasi später in seiner Geschichte, also vor allen Dingen mit Beginn der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert, hat etwas hervorgebracht, was es in der Menschheitsgeschichte zuvor niemals gab, nämlich quasi konstanten Wirtschaftswachstum. Natürlich, es gab Krisen, man denkt nur an die große Depression, aber wenn wir jetzt also quasi die 250 Jahre seit der industriellen Revolution uns alle auf einmal ansehen, dann sehen wir, dass das eben mehr oder weniger 250er Jahre eines konstanten Wirtschaftswachstums sind. Und gleichzeitig können wir auch beobachten, dass es eine 250-jährige Periode der ständigen Produktivitätsanstiege war. Natürlich gab es Unterschiede, manchmal mehr, manchmal weniger, aber eben grob gesprochen über 250er Jahre ist das der Fall. Das ist eben auch eines dessen, was den Kapitalismus so revolutionär macht. Ja, ich sage ja in dem Buch, dass der Kapitalismus die revolutionärste Wirtschaftsordnung aller Zeiten ist. Also der Kapitalismus ist genau das Gegenteil von konservativ, sondern ist ja ein Zustand der permanenten Revolution. Und eines der Dinge, die den Kapitalismus eben so revolutionär machen, ist genau diese enorme ökonomische Dynamik, die es in keiner anderen Form der Wirtschaftsorganisation in der Weltgeschichte gab. Und es ist auch gleichzeitig die enorme Zunahme der menschlichen Produktivität, die es wiederum auch nicht in irgendeiner anderen Form der Organisation des Wirtschaftslebens gab.
Genau, ich meine, eigentlich ist es Schumpeter, nicht? Ich meine, wir haben ständige schöpferische Zerstörung. Das klingt doch aber eigentlich alles gut. Ich meine, ich würde natürlich sagen, ich bin auch ein Fan des Kapitalismus. Der Kapitalismus hat ja auch nicht nur geschafft, eben den Wohlstand zu bringen. Er hat ja vor allem auch im Ganz, wenn wir die Welt anschauen, mit Chinas Erfolg natürlich massiv dazu beigetragen, die Armut zu reduzieren. Und letztlich ist es so, ohne Kapitalismus könnten wir sicherlich nicht 8 Milliarden Menschen auf der Welt ernähren.
Das ist quasi das Resultat dieser kapitalistischen Revolution, dass wir eben diesen mehr oder weniger konstanten Wirtschaftswachstum haben und wir haben mehr oder weniger konstante Produktivitätsfortschritte. Und zu was hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass nicht alle Menschen auf der Welt, aber viele Menschen auf der Welt sich sehr viel besser ernähren können, sehr viel höheren Lebensstandard haben, dass sie länger leben, dass sie größer werden aufgrund der besseren Ernährung und dass auch ihre Kinder oder Enkel in einer Welt leben, die ganz anders ist als die Welt, in der sie selber hineingeboren sind. Also dieser konstante Wandel wird auch Teil des Kapitalismus. Aber das Buch ist quasi, also was ich versuche in dem Buch zu vermeiden, ja, ist also das zu sagen, okay, das Buch ist jetzt eine Lobeshymne auf den Kapitalismus oder eine devastating critique of capitalism, eine schwerwiegende Kritik des Kapitalismus, sondern ich versuche eben, die Anfangsannahme dieses Buches ist, dass der Kapitalismus eine der wichtigsten Prozesse ist, der unser Leben heute beeinflusst, und zwar im ganz Großen, aber auch im ganz Kleinen. Und dass, um die Welt, in der wir leben, verstehen zu können, müssen wir den Kapitalismus verstehen. Und ich argumentiere eben, dass man den Kapitalismus letztendlich nur aus einer historischen Perspektive verstehen kann. Das ist kein überraschendes Argument von einem Historiker. Und dass wir eben versuchen müssen, diese Geschichte zu verstehen, dass wir dann sehen werden, dass der Kapitalismus eine große Vielfalt institutioneller Ordnung herbeigeführt hat, dass er ganz verschiedene Systeme der Arbeitskräftemobilisierung und so weiter, also eine große Vielfalt innerhalb des Kapitalismus entsteht, und dass wir versuchen müssen, diese Geschichte zu verstehen. Und ob Sie am Ende ein Fan sind oder ein großer Kritiker des Kapitalismus, ist mir quasi nicht so wichtig, weil ich glaube, sowohl als Fan als auch als Kritiker ist es immer hilfreich, erstmal zu verstehen, über was man sich da unterhält.
Ja, wir kommen gleich auch noch das Thema drauf, kann man ihn überhaupt ändern? Also ich meine, es gibt ja immer wieder den Wunsch, den Kapitalismus zu überwinden. Das ist ja ganz populär, auch gerade in Deutschland mit einigen Büchern. Da kommen wir gleich noch drauf, ob es überhaupt möglich ist, weil ich glaube, Sie sind ja gegen die These, dass es naturgegeben ist. Aber bevor wir dazu kommen, Sie haben angesprochen, der Kapitalismus neigt dazu, immer zu wachsen. Da gibt es ja auch eine kräftige Diskussion drüber. Gibt es einen Wachstumszwang im Kapitalismus? Oder ist das Wachstum einfach nur das Ergebnis davon, dass eben wir quasi einen konstanten Wettbewerbsprozess haben?
Also wie Sie vorhin gesagt haben, es gibt in gewisser Weise einen Wachstumszwang im Kapitalismus im Sinne, dass das die Grunddynamik des Kapitalismus ist. Das ist das, was den Kapitalismus ausmacht. Und meiner Beobachtung nach kann ich historisch kein Beispiel nennen für eine Form des Kapitalismus, die quasi sich aus der Idee des Wachstums entfernt hat. Also ich glaube, konzeptionell ist es tatsächlich auch schwer sich das vorzustellen. Natürlich hat sich der Kapitalismus radikal gewandelt in den letzten paar hundert Jahren. Der Kapitalismus hat auch unterschiedliche Dynamiken in unterschiedlichen Regionen der Welt gehabt und unterschiedliche Dynamiken in unterschiedlichen Zeiträumen. Also da gibt es schon eine gewisse Variation. Das Wirtschaftswachstum Deutschland in den 1950er, 1960er Jahren ist in einer anderen Kategorie quasi als die Wirtschaftsentwicklung Deutschlands heute. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass der Kapitalismus quasi konzeptionell ohne Expansion, also ohne Wachstum, nicht wirklich denkbar ist.
Aber das führt mich zur Frage, wenn jetzt gesagt wird, wir müssen den Kapitalismus überwinden. Es gibt ja ganz viele Degrowth-Anhänger, die sagen, wir sollten nicht. Habe ich in meinem Podcast auch schon verschiedene Folgen dazu gemacht, auch mit der Kritik an dieser These. Würden Sie dann sagen, okay, wenn ich Degrowth haben möchte aus Umweltthemen, dann muss ich den Kapitalismus in der Tat beenden, muss den kapitalistischen Prozess durchbrechen und quasi verhindern, dass diese Dynamik entsteht?
Also historisch kann ich dazu eben auch wiederum, ich finde es sehr schwer, quasi wirklich extrem verallgemeinernde Aussagen darüber zu machen. Aber historisch kann ich nur beobachten, dass also der Kapitalismus gezeichnet war durch quasi permanenten Wirtschaftswachstum. Und ich kann auch beobachten, dass natürlich dieser Wirtschaftswachstum sich auf die natürliche Umwelt ausgewirkt hat und dass großen Druck auf unsere natürliche Umwelt ausgeübt hat. Und ich kann auch beobachten, dass die Logik des Kapitalismus, wie wir sie besprochen haben, nämlich die Logik des Wachstums, in gewisser Weise im Widerspruch steht zur Logik der Natur, in der es quasi begrenzte Ressourcen gibt. Aber auf der anderen Seite kann ich auch beobachten, dass es in der Geschichte des Kapitalismus häufig quasi ökologische Grenzen einer weiteren Expansion gab. Man denkt nur an die Zuckerindustrie der Karibik im 17. und 18. Jahrhundert. Und es natürlich auch immer wieder der Kapitalismus quasi Wege gefunden hat, sich aus dieser ökologischen Krise zu befreien. Zum Beispiel, wenn wir über den Zucker nachdenken, durch die Expansion der Zuckerrübenproduktion auf dem europäischen Kontinent. Also der Kapitalismus ist gekennzeichnet durch enorme Kreativität und eben auch durch enorme Wandlungsfähigkeit, wie wir schon beschrieben haben. Und von daher ist es zumindest auf einer konzeptionellen Ebene vielleicht nicht völlig undenkbar, dass eben der Kapitalismus sich auch mit sehr ernsthaften ökologischen Krisen auseinandersetzen kann und gewisse Auswege aus diesen ökologischen Krisen finden kann. Ja, ich weiß, es gibt diese Diskussion über Degrowth und vielleicht ist das genau das, was wir brauchen. Ja, das kann sein, das kann ich nicht beurteilen, aber ich würde denken, konzeptionell ist es für mich sehr schwer, das quasi innerhalb der Geschichte des Kapitalismus mir vorzustellen.
Ich habe zwei Fragen im Kopf, die jetzt in unterschiedliche Richtungen gehen. Insofern, ich beginne mit einer und dann komme ich auf die andere. Wenn ich ganz kurz nochmal das Thema Umwelt und Natur, weil ich habe ja vorhin schon die DDR erwähnt. Ich meine, am Ende, als es zusammengebrochen ist, war ja die Umwelt im weiter schlechteren Zustand als im Kapitalismus, weil im Kapitalismus das Geld erwirtschaftet wurde. Also die Frage ist der Kapitalismus nicht vielleicht auch steuerbar? Ich meine, wir kennen das Thema, dass man externe Kosten internalisiert, CO2-Preise und ähnliches und dass dann der Kapitalismus eine Antwort darauf findet. Also ist nicht das so eine Art, so ein System, eine Logik, irgendwie ein Etwas, was im Prinzip ein soziales System, was dazu führt, dass wenn man dort einen Impuls setzt, dieses soziale System die klügste Antwort darauf findet. Also ist das so, kann man das nicht in die Richtung überlegen und kann man auch sagen, okay, der Kapitalismus, der muss nicht geändert werden, man muss im Prinzip nur die richtigen Anreize geben im Kapitalismus?
Also ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich glaube, das Problem ist quasi grundsätzlicher Natur, nämlich dass der Kapitalismus eben diesen Wachstumsexpansionsdrang konzeptionell in sich hat und dass er, wie Sie ganz am Anfang auch beobachtet haben, dass dieser Drang auch quasi in gewisser Weise unabhängig ist jetzt von den individuellen Vorlieben eines individuellen Unternehmers zum Beispiel, sondern dass er eben eher im System an sich angelegt ist. Es gibt einfach eine Spannung zwischen dieser Logik und quasi der Logik der natürlichen Umwelt. Wie ich auch gesagt habe, natürlich hat der Kapitalismus diese Arten von Krisen in seiner Geschichte häufig erlebt. Zum Beispiel, als es keinen Zugang mehr gab zu Wasserkraft, um die Spinnenmaschinen anzutreiben, dann gab es eben die Kohle, die die Dampfmaschinen angetrieben haben. Also das wäre quasi eine andere ökologische Krise, die zu neuen Lösungen geführt hat. Also von daher ist das durchaus auch eher beobachtbar in der Geschichte des Kapitalismus. Wenn wir uns die Welt heute ansehen, ist der Druck auf die natürliche Umwelt natürlich hat rasant an Geschwindigkeit zugenommen. Also zum Beispiel, wenn wir an Fossil Fuel, an die fossilen Brennstoffe denken, dann sind fossile Brennstoffe mehr oder weniger wichtig für den Kapitalismus seit in etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts. Natürlich wurden sie auch vorher verbrannt, aber es war relativ insignificant. Aber seit Mitte des 19. Jahrhunderts sind fossile Brennstoffe wichtig für das Wirtschaftswachstum und Produktivitätsfortschritte. Mehr oder weniger ist die Ausdehnung der Wirtschaftsleistung und die Ausdehnung der Verbrennung fossiler Brennstoffe sind zwei Entwicklungen, die mehr oder weniger parallel miteinander verlaufen. Also wir haben quasi noch nicht eine Welt gefunden, in der sich der Kapitalismus quasi weiter ausbreitet und intensiviert, ohne die Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Aber wie gesagt, es ist auch nicht völlig konzeptionell unmöglich. Wir sehen in den letzten 30 oder 40 Jahren einen rasanten Anstieg des Drucks auf die Natur. Also zum Beispiel sind, glaube ich, in der gesamten Menschheitsgeschichte die Hälfte aller der Verbrennung von fossilen Energieträgern ist erfolgt vor 1990 und die zweite Hälfte nach 1990. Also wir sehen eine extreme Beschleunigung des Drucks auf die Natur. Und natürlich dafür haben wir quasi kein historisches Beispiel. Ja, wir wissen nicht, was das Resultat dessen sein wird, aber natürlich haben wir Beobachtungen von Naturwissenschaftlern, die da also Schlimmes befürchten. Also ja, aber wie gesagt, ich kann die Zukunft nicht vorhersehen. Ja, ich kann nicht.
Nö, aber wir können ja da ein bisschen über die Vergangenheit nochmal sprechen. Weil 1990 haben Sie jetzt als Stichpunkt genannt. Und ich meine, 1990 wissen wir, was passiert ist. 1990 ist die Sowjetunion zusammengebrochen, also Ostblock. Dann haben die Länder in Osteuropa einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Dank Kapitalismus, würde ich jetzt sagen. Und dann haben wir natürlich China, das Monster, was damals erweckt wurde. Und ich meine, ich bin da reingereist, wenn ich mal einfach anschaue. Ich würde sagen, in China herrscht durchaus auf Unternehmensebene ein brutaler kapitalistischer Wettbewerb, würde ich mal behaupten. Oder ist China da eine Ausnahme?
Also die Chinesen selber sehen sich natürlich da anders. Aber ich würde denken, aus der Perspektive der Geschichte des Kapitalismus, dass China eben Teil dieser Geschichte ist. Und dass China in gewisser Weise auch ein besonders radikales Beispiel dafür ist. Also wir haben am Anfang, wir haben die industrielle Revolution erwähnt. Die industrielle Revolution war sicherlich eines der wichtigsten oder vielleicht das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Und die industrielle Revolution war ein Resultat des Kapitalismus und nicht der Beginn des Kapitalismus. Es gibt Bibliotheken voller Bücher, die die industrielle Revolution von allen Perspektiven beleuchtet. Aber wenn wir jetzt die industrielle Revolution, wie sie sich, sagen wir, zwischen 1780 und 1830 in England entfaltet hat, wenn wir diese vergleichen mit der Wirtschaftsentwicklung Chinas in den letzten 50 Jahren, dann verblasst diese industrielle Revolution. Weil also die Entwicklung Chinas, die Geschwindigkeit der Entwicklung Chinas und auch die Radikalität der Entwicklung Chinas ist quasi ohne jedes historische Beispiel. Und natürlich haben Sie recht. Ja, das hat natürlich den Druck wiederum auf die natürliche Umwelt enorm erhöht. Natürlich zeigt das chinesische Beispiel auch, dass es zum Beispiel Möglichkeiten gibt, Energie in anderer Form zu erzeugen. Und natürlich ist es in Deutschland auch recht erfolgreich der Fall. Also die globale Entwicklung ist eben immer noch zur immer stärkeren Verbrennung von fossilen Energieträgern. Konzeptionell ist es auf jeden Fall denkbar, ein Kapitalismus ohne Öl und Gas.
Aber ein Kapitalismus ohne Staat kann man sich nicht vorstellen. Nein. Das ist die Frage, weil wir haben ja, für Sie war die gute Periode, die 50er, 60er Jahre, wenn ich richtig verstanden habe, wo der Sozialstaat ausgebaut wurde, wo ja auch eine relativ gleichmäßige Einkommens- und Vermögensverteilung war. Ja. Jetzt hat sich natürlich seitdem es sehr stark entwickelt. Parallel dazu ist aber so, dass die Staatsquoten nicht gerade gesunken sind, sondern wir haben ja heute das Phänomen, dass wir ungleichere Gesellschaften haben mit einer höheren Staatsquote. Ich meine, ich würde natürlich als Liberaler sagen, der Staat ist übertrieben und hat sich in viel zu viele Dinge eingemischt.
Ja, also ich glaube, man kann den Kapitalismus ohne den Staat nicht denken. Selbst die einfachsten Formen von Märkten, also zum Beispiel der Markt, der rund um die Kirche seit dem Mittelalter wöchentlich oder täglich aufgebaut wird, in denen Bauern ihre Produkte verkaufen und viele Käufer kommen, um diese Produkte zu erwerben. Also ein eigentlich perfekter Smithian Market, also wie ihn Adam Smith beschrieben hat. Das ist in gewisser Weise auch ein Markt, der eben stark von politischen Interventionen abhängt. Jemand sagt den Leuten, wo sie sich zusammenfinden sollen, um den Markt abzuhalten. Jemand sagt ihnen, wann der Markt beginnt und wann der Markt aufhört. Und wenn es Konflikte gibt auf dem Markt, gibt es auch eine Justiz, die diese Konflikte löst. Also jede Form von Markt ist auch eine politische Konstruktion und damit spielt der Staat in jedem Form des Marktes eine Rolle. Wenn wir uns die Geschichte des Kapitalismus über 500 Jahre betrachten, sind natürlich die Art und Weise, wie dieser Staat den Kapitalismus strukturiert, sehr unterschiedlich. Ja, also die 1830 Großbritannien ist völlig anders als 1650 Barbados und 1650 Barbados ist radikal anders. Das Verbindung von Staat und Unternehmern oder Staat und Markt ist eine ganz andere als, sagen wir, in Stuttgart in 1950. Also da gibt es radikalen Wandel, aber ich glaube, dass wir den Kapitalismus quasi überhaupt nicht verstehen können, auch nicht konzeptionell verstehen können, ohne uns eben den Staat auch anzusehen. Und ich sage ja in dem Buch, wie Sie sicherlich gemerkt haben, dass der Kapitalismus eine der staatszentriertesten Formen des Wirtschaftslebens ist, außerhalb des real existierenden Sozialismus. Und ich glaube, das stimmt auch. Und Ihre Beobachtung, dass die Staatsquote in der Geschichte des Kapitalismus immer weiter zugenommen hat und selbst in dem neoliberalen Abschnitt der Geschichte auch des Kapitalismus weiter zugenommen hat, in gewisser Weise, glaube ich, unterstützt meine These. Aber natürlich sind verschiedene Konfigurationen dieses Verhältnisses möglich. Und Sie hatten vorher auch gesagt, dass der Staat quasi abhängig ist von der Dynamik des Kapitalismus. Und natürlich stimmt das ganz genau. Ja, der Staat ist völlig abhängig von der Dynamik des Kapitalismus.
Jetzt habe ich habe Professor Plumper mal gesprochen und er hat mir dann erzählt beim Kapitalismus, also aus Frankfurt, und er gemeint hat, die Motto, ja, die Kapitalisten selbst mögen den Kapitalismus gar nicht, weil er so brutal ist, weil der Kapitalismus so stark Wettbewerb bedingt. Und das leuchtet mir auch ein. Da würde ich sagen, naja, gut, wenn wir jetzt die Staatsquote anschauen, kann man natürlich sagen, der Staat mischt sich ein, dann ist es ja auch, könnte es ja auch sein, dass es im Prinzip die alten Kapitalisten sind, also ich will nicht zum Mund legen, mit dem widersprechen, also die alten Kapitalisten sind, die quasi über ihren politischen Einfluss den Staat dazu bewegen, quasi ihre Branchen zu schützen oder zu intervenieren und so weiter. Und damit würden sie ja eigentlich den Kapitalismus unterminieren, weil sie quasi diese Wettbewerb auf eine nicht zu elegante Art und Weise ausschalten. Ist das so ein bisschen der Punkt? Und es gibt ja immer diese Kritik, die Motto, boah, die bösen Kapitalisten, die haben die Politik gekauft. Ich meine, treibt der Kapitalismus die Politik? Oder ist nicht doch auch die Politik Treiber des Kapitalismus? Also ich könnte das Gegenbeispiel selber bringen. Ich würde sagen, China würde ich so einpacken. Ich würde aber auch sagen, andere Länder, die gesagt haben, wir machen einen Systemwechsel quasi Richtung, um aufzuholen. Also wie ist so dieses Wechselspiel? Das würde mich interessieren.
Der Staat ist eben in verschiedenartigster Form, aber grundsätzlich konstitutiv für den Kapitalismus. Und natürlich ist der Kapitalismus auch konstitutiv für den modernen Staat. Also ich glaube, das eine bedingt das andere. Und wir müssen quasi beides gleichzeitig denken. Und natürlich, wie Sie sagen, Unternehmer haben eine Tendenz, den Wettbewerb nicht zu mögen. Genau aus den Gründen, die Sie ganz am Anfang angefügt haben. Weil natürlich eine monopolartige Stellung ist natürlich immer zu bevorzugen, also aus der Perspektive des Unternehmers, als eine Stellung, in der sich das Unternehmen großem Wettbewerb stellen muss. Und das findet man natürlich in der gesamten Geschichte des Kapitalismus. Also ein gutes Beispiel, das ich auch in dem Buch diskutiere, ist zum Beispiel die East India Company oder die niederländische Ostindien Company, die jeweils monopolartig Stellung für viele Dekaden, Jahrhunderte hatten im Handel mit Asien. Und natürlich ist es eine sehr privilegierte Stellung dieser Kaufleute gewesen. Natürlich haben sie diese Position erreicht, indem sie enormen Einfluss hatten auf den Staat oder im holländischen Beispiel sogar quasi den Staat selber stellten. Das ist ganz gewöhnlich in der langen Geschichte des Kapitalismus. Und in gewisser Weise ist da die heutige Geschichte keinerlei Ausnahme. Natürlich gibt es technische Veränderungen, die also auch diese monopolartigen Positionen unterminieren. Und natürlich gibt es politische Veränderungen. Natürlich gibt es also letztendlich erlaubt die englische Krone dem privaten Händlern eben auch in Indien Handel zu betreiben. Und das unterminiert dann im 19. Jahrhundert die Monopolstellung der East India Company. Also es gibt eben auch in der gesamten Geschichte des Kapitalismus politische Interventionen, die versuchen, den Wettbewerb anzuregen. Also sowohl das eine als auch das andere ist quasi politisch bedingt. Und das eine sowie das andere kann man eben auch historisch beobachten.
Aber wir können trotzdem aus dem Anstieg der Staatsquote jetzt nicht schließen, dass der Staatsquotenanstieg systemimmanent ist in dem Maße, würde ich jetzt mal vermuten, weil vielleicht die Politik ja auch Dinge macht, die der Kapitalist vielleicht gar nicht möchte. Ich meine, nehmen wir jetzt mal in Deutschland die Bürokratiediskussion. Könnte man ja sagen, die Kapitalisten wollen die Bürokratie nicht. Also haben wir das sozusagen, wir haben Symptome, aber das Symptom ist nicht automatisch systemimmanent.
Ja, ist eine gute Frage, die ich ehrlich gesagt, über die ich viel nachgedacht habe, aber die ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich beantworten kann. Also natürlich, Sie sehen, wenn Sie jetzt die 500-jährige Geschichte des Kapitalismus sich ansehen, sehen Sie quasi einen kontinuierlichen Anstieg der Staatsquote. Das ist also historisch auf jeden Fall der Fall und besonders beschleunigt dann beginnend im späten 19. Jahrhundert. Ob das quasi grundsätzlich der Logik des Kapitalismus entspringt oder bestimmten politischen Konstellationen an einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte des Kapitalismus, die Frage ist schwer zu beantworten. Also natürlich historisch spricht einiges dafür, was Sie gerade gesagt haben, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das quasi fortschreiben können in die Zukunft. Ja, das
wäre. Sonst wäre es ja wie bei Schumpeter. Schumpeter hat, glaube ich, geschrieben, am Ende haben wir Sozialismus, weil es dahin endet. Aber gut, schauen wir mal. Ich persönlich würde hoffen, dass es nicht so weit kommt. Aber wenn wir nochmal vielleicht noch ein paar Aspekte des Kapitalismus anschauen. Ich meine, Ihr Buch wird ja von Thomas Piketty gelobt. Und der hat geschrieben, das Standardwerk der Globalgeschichte ist ja nicht schlecht. Ich meine, Thomas Piketty ist ja nun sehr bekannt über seine Ungleichheitsforschung. Ja. Ob nur mit Rechenfehler oder nicht, ist auch völlig egal. Ich meine, wie sehen Sie denn jetzt aus kapitalistischer oder als Kapitalismus-Historik-Experte, wie sehen Sie das denn, diesen Konflikt Verhältnis Arbeit-Kapital? Ist das so, dass man quasi diese Ausbeutungsthese, dass da was dran ist? Oder kann man nicht eher sagen, dass quasi es eigentlich immer so ist, dass im Wettbewerb da natürlich auch die Arbeit was von abbekommt, einfach deshalb, weil die Kapitalisten unter sich auch um Arbeit konkurrieren. Das ist in der Welt, wo wir jetzt nicht mehr so rasend viele Menschen haben, jetzt mal perspektivisch. Also wie ist das? Ist das ein Thema, ist diese Ungleichgewicht ein Thema zwischen Arbeit und Kapital und ist diese Ungleichheit eigentlich wirklich ein Thema, was man problematisieren muss?
Die Ungleichheit, die soziale Ungleichheit ist keine Erfindung des Kapitalismus. Wir haben vorher über die feudale Ordnung gesprochen. Das war natürlich auch ein Beispiel für eine extreme, ordnungsextreme soziale Ungleichheit. Und auch in der Geschichte des Kapitalismus gibt es ganz unterschiedliche Formen und Ausprägungen der sozialen Ungleichheit. Es gibt Momente, wie zum Beispiel in den Ende des 19. Jahrhunderts in den USA, in dem es extreme Formen der sozialen Ungleichheit gibt. Und dann gibt es Momente in der Geschichte des Kapitalismus, wie zum Beispiel in den USA in den 1950er und 1960er Jahren, in dem die soziale Ungleichheit sehr viel weniger ausgeprägt ist. Parallele Beispiele könnte man auch aus der deutschen oder europäischen Geschichte finden. Also von daher ist der Kapitalismus, glaube ich, nicht nur von einem Regime der Ungleichheit charakterisiert, sondern einer Vielfalt sozialer Ungleichheiten. Zum Teil gibt es rein ökonomische oder auch technische Erklärungen für den Wandel der sozialen Ungleichheit, aber natürlich gibt es auch bedeutende politische Erklärungen für den Wandel der sozialen Ungleichheit. Aber das alles zeigt ja letztendlich, dass wir in gewisser Weise der sozialen Ungleichheit nicht quasi machtlos gegenüberstehen, sondern dass die soziale Ungleichheit auch politisch geformt werden kann und andere Formen der Ungleichheit möglich sind innerhalb des Kapitalismus. Und die Frage der Arbeit, es gibt im Kapitalismus sehr unterschiedliche Formen der Arbeit. Ich beschreibe die im großen Detail. Ich halte die Lohnarbeit nicht quasi für die einzige Form der Arbeit im Kapitalismus, wie viele Marxisten es sehen, sondern ich halte eine Vielfalt von Arbeitssystemen als charakteristisch für den Kapitalismus, zum Beispiel auch die Sklaverei zu einem bestimmten historischen Moment. Und die Lohnarbeit ist natürlich wichtig für den Kapitalismus und für den heutigen Kapitalismus absolut zentral und prägend. Die Lohnarbeit ist aber auch quasi eine neue Form der Arbeitskräftemobilisierung. Sie ist zum Beispiel völlig anders als die feudale Mobilisierung von Arbeitskräftemobilisierung. Sie ist auch ein Zeichen der Radikalität des Kapitalismus, dass eben eine Form der Arbeitskräftemobilisierung wirklich weltweit sich verbreitet hat und prägend wird für das gesamte Wirtschaftsleben. Das ist eine radikale Veränderung in der menschlichen Geschichte. Und wiederum, die Lohnarbeit nimmt die unterschiedlichsten Vormann, ja, die ich beschreibe, die Anfänge der Lohnarbeit in den Fabriken Englands, in den im Wesentlichen Kinder und Frauen, Mädchen vor allen Dingen, in die Fabriken abwandern, um dort für wirklich sehr bescheidene Löhne unter schrecklichen Bedingungen zu arbeiten. Und dann gibt es die Lohnarbeit, sagen wir, des Mercedes-Arbeiters in Stuttgart, in dem, soweit ich das übersehen kann, die Arbeitsbedingungen recht gut sind und die Bezahlung auch recht gut ist. Also wiederum können wir daran sehen, dass die Lohnarbeit auch ganz unterschiedlich aussehen kann. Und natürlich sieht die Lohnarbeit, also ich schreibe zum Beispiel auch über Kambodscha im Jahre 2023, also vor 2 Jahren. Und natürlich sieht die Lohnarbeit wiederum in Phnom Penh ganz anders aus als die Lohnarbeit in Stuttgart. Also es gibt auch eine große Variation in der Gegenwart. Und die Frage ist jetzt, wieso das so ist. Und natürlich spielt da eine große Rolle, dass sich auch als Teil der Geschichte des Kapitalismus im 19. Jahrhundert, vor allen Dingen Ende des 19. Jahrhunderts, eine mächtige Arbeiterbewegung formiert hat. Die Gewerkschaften, sozialdemokratische Parteien, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Arbeitsbedingungen und die Löhne von Arbeitern sich verbessern. Und diese soziale Bewegung, wenn wir sie jetzt über den Zeitraum der letzten 150 Jahre betrachten, hatte quasi enormen Erfolg, weil sie tatsächlich dazu beigetragen hat, dass sich die Lebenssituation von Industriearbeitern radikal verbessert haben, sowohl auf der Ebene des Unternehmens als auch auf der Ebene der Politik, weil natürlich der Staat dann letztendlich zum Beispiel in der Schaffung des Wohlfahrtsstaates auch erheblich dazu beigetragen hat, dass sich die Lebensbedingungen von Arbeitern verbessern.
Und da würden wir jetzt wahrscheinlich beide sagen, das sind quasi exogene Leitplanken für den Kapitalismus. Oder würden wir sagen, nach dem Motto, man kann ja auch anders argumentieren, man könnte auch sagen, letztlich ist es ja auch im Interesse der Kapitalisten, dass es Gewerkschaft gibt, weil da gibt es keinen Lohnwettbewerb, sage ich jetzt mal. Also da gibt es ja weniger Lohnwettbewerb. Zweitens, stabilere Löhne könnte ich auch die Kaufkraft stabilisieren. Also man könnte ja auch sagen, eigentlich ist es so eine Idee, wo der Kapitalismus vielleicht vordergründig der einzelne Arbeitgeber vielleicht nicht dafür ist, aber das System Kapitalismus eigentlich dafür sein sollte.
Ja, das ist ja eines der zentralen Argumente von Keynes, dass quasi die Stabilisierung der Nachfrage absolut zentral ist für die Art des Kapitalismus, der im Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Und natürlich macht das Sinn, weil eine der großen Veränderungen Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Massenproduktion. Und die Massenproduktion ist natürlich letztendlich darauf angewiesen, auch einen Massenmarkt zu haben. Und wer das zum Beispiel sehr gut gesehen hat, ist ein amerikanischer Automobilhersteller mit dem Namen Henry Ford, der eben gesehen hat, dass also es nicht ausreicht, immer produktive Automobile herzustellen, um sie immer billiger verkaufen zu können, sondern es brauchte quasi auch die Kaufkraft der Arbeiter, um einen Markt zu schaffen, in dem diese Autos dann verkauft werden könnten natürlich. Und da kommt natürlich auch die staatliche Intervention dann rein, also mit der Schaffung zum Beispiel einer Rentenversicherung, ja, die jetzt da eine Situation schafft, in der Arbeiter, die nicht mehr arbeiten, trotzdem noch am Konsumleben teilhaben können.
Und vorher auch teilweise eher konsumieren, weil sie wissen, sie sind abgesichert. Kommt noch dazu. Ja. Jetzt haben Sie ja wirklich 1000 Jahre Kapitalismus angeschaut, fast. Da gab es ja immer wieder Krisen. Und so, und da gibt's ja so Theorien, so, was ja auch bei Schumpeter drin ist, die Kondratjew-Wellen, also lange Wellen der Konjunktur, oder es gibt jetzt die Diskussion auch von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich oder Ray Dalio, der spricht vom Kreditzyklus, also es gibt so verschiedene Zyklen. Haben Sie sowas dann auch gesehen, beziehungsweise, also wenn Sie ja oder nein, und wenn Sie es gesehen haben, was ist dann die Schlussfolgerung daraus so für den Entwicklungskapitalismus? Ich meine, Krisen sind ja da quasi tonusmäßig dabei.
Ja, also Krisen sind quasi ein weiteres Charakteristikum des Kapitalismus. Und natürlich gibt es Momente, die quasi krisenhafter sind als andere Momente. Also im 19. Jahrhundert gab es eine schnelle Abfolge auch tiefgreifender Wirtschaftskrisen. Das war dann nach 1945 weltweit weniger der Fall. Also es gibt eine gewisse makroökonomische Stabilisierung des weltweiten Kapitalismus nach 1945. Es gibt tiefgreifende Krisen wie die Krise von 1929, die dazu geführt hat, dass viele auch konservative Beobachter quasi das Ende des Kapitalismus vorhergesagt haben und den Zusammenbruch des Kapitalismus. Sie erwähnten Josef Schumpeter, der natürlich da ganz vorne mit dabei war. Also Krisen sind auf jeden Fall Teil des Kapitalismus. Ja, es gibt alle möglichen Modelle quasi, die den Rhythmus dieser Krisen voraussehen, aber das ist kein wichtiges Thema im Buch. Aber ich sehe schon, was ich betone in dem Buch, ist, dass es schon einen gewissen Rhythmus gibt zur Geschichte des Kapitalismus. Aber ich sehe den Rhythmus eher in Form von bestimmten institutionellen Ordnungen, in denen der Kapitalismus relativ stabil bleibt über relativ lange Zeiträume und dass diese institutionellen Ordnungen des Kapitalismus in bestimmten Momenten einem relativ schnellen Wandel unterliegen. Also wir können natürlich beobachten, dass der Kapitalismus sich jedes Jahr wandelt. Es gibt jedes Jahr etwas mehr Produktion und jedes Jahr etwas mehr Konsumption und es gibt jedes Jahr etwas mehr neue Technologien und sowas. Das ist quasi kontinuierlich in der Geschichte des Kapitalismus. Aber dann gibt es eben auch diese institutionellen Ordnungen, die relativ stabil bleiben über relativ lange Zeiträume. Und ein gutes Beispiel ist natürlich dafür die keynesianische Ordnung nach 1945 oder die neoliberale Ordnung nach 1973 oder nach 1975. Und diese Ordnung bleiben dann an sich relativ stabil für relativ lange Zeiträume und kommen dann in Momente der Krise, in denen sie sich dann auch relativ schnell in eine neue institutionelle Ordnung verwandeln. Und das ist eigentlich so der Rhythmus in der Geschichte des Kapitalismus, den ich in dem Buch besonders betone. Ich zum Beispiel beschreibe ich in den frühen Kapiteln des Buches schreibe ich über einen Moment der Geschichte des Kapitalismus, in dem Sklaverei, Kolonialismus, in dem staatsferne Unternehmen, die quasi territoriale Herrschaft über ferne Territorien übernehmen, in der diese Form des Kapitalismus sehr, sehr wichtig ist. Aber diese Form des Kapitalismus eben endet dann in einer großen weltweiten Krise in der Mitte des 19. Jahrhunderts und eine neue Form des Kapitalismus, eine neue institutionelle Ordnung des Kapitalismus entsteht. Und das ist natürlich eine Art und Weise, wie wir über diese Geschichte nachdenken können, die gewisserweise auch Relevanz für die Gegenwart haben könnte.
Sie sprechen ja auch von Kriegskapitalismus und ich erinnere mich noch so im Geschichtsunterricht, ich meine gerade nach dem Ersten Weltkrieg, da war ja sehr viel Diskussion im Motto, der Kapitalismus ist ursächlich für den Krieg. Also es war ja sehr stark, die Auffassung gerade Kommunisten haben ja gesagt in dem Motto, Kapitalismus bedeutet Krieg. Ist der Kapitalismus eher kriegerischer oder hinter Kriegen oder ist das jetzt einfach auch nur ein Symptom? Ich meine, es ist ja so naheliegende Frage, weil wenn wir jetzt eine immer kapitalistische Welt haben und ein kapitalistisches China, auch wenn sie es so nicht nennt, mit einem kapitalistischen USA in Wettbewerb tritt, dann fragt man natürlich, was da sich daraus entwickeln könnte.
Ja, gute Frage, sehr gute Frage. Der Krieg ist nicht die Erfindung des Kapitalismus. Es gab auf jeden Fall kriegerische Auseinandersetzungen vor dem Kapitalismus. Und natürlich ist die gesamte Geschichte der letzten 500 Jahre, der Zeitraum der Geschichte des Kapitalismus, ist auf jeden Fall auch geprägt durch die unterschiedlichsten Kriege. Und natürlich gibt es auf jeden Fall Beispiele dafür, dass der Zusammenhang auch ursächlich ist, wenn wir zum Beispiel an die Geschichte des Kolonialismus denken oder auch wenn wir an die Geschichte des extremen Wirtschaftsnationalismus denken, Anfang des 20. Jahrhunderts, der zu großen Konflikten auch geführt hat, auch militärischen Konflikten geführt hat, dann sehen wir schon auf jeden Fall auch einen Zusammenhang. Aber ob der Zusammenhang jetzt quasi notwendig ist, das würde ich vielleicht nicht argumentieren wollen. Ich meine, es gibt ja die Idee, die liberale Idee, die ja auch wunderbar ist, dass also quasi der Handel den Krieg ersetzt. Ja, dass Immanuel Kant sagt das schon. Und das ist natürlich an sich eine wunderbare Vorstellung. Aber also da muss ich dann wiederum auch sagen, dass es da in der Geschichte eben viele Gegenbeispiele geben würde. Das ist eben auch vielleicht eine eher problematische These hier.
Na gut, zum Abschluss. Ich habe zwei Fragen. Ausblick. Sie müssen jetzt nicht 1000 Jahre vorhersagen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber sagen wir mal für die nächsten paar Jahrzehnte. Gibt es den Kapitalismus weiter oder gibt es eine große Gegenbewegung? Und die zweite Frage dann, was bedeutet es eigentlich, nachdem Sie alles analysiert haben, wie sollten sich Deutschland und Europa in dieser kapitalistischen Welt verhalten?
Wow, große Fragen und
natürlich, ich meine, wenn ich mit Ihnen spreche, dann einfache Fragen kann ich mir selber stellen, da muss ich schon mal so etwas fragen.
Ja, okay, aber ich muss gleich von vornherein sagen, dass ich die Zukunft nicht vorhersehen kann und das Buch gibt also auch quasi keine Politikempfehlung, was man jetzt also als nächstes zu tun hat.
Darum reden wir miteinander.
Ich kann natürlich aus der Perspektive der Beschäftigung mit dieser Geschichte kann ich versuchen, was zu sagen. Und zwar, was ich über die Zukunft sagen würde, ist, dass also das Ende des Kapitalismus, Sie erwähnten ja vorher die vielen Bücher, die im deutschen Buchhandel zu finden sind, über das Ende des Kapitalismus. Und ich muss sagen, dass ich da grundsätzlich etwas skeptisch bin, und zwar auch aus einer historischen Perspektive, denn das Ende des Kapitalismus wird seit 200 Jahren vorhergesagt. Und der größte Wandel, den der Kapitalismus auf der Welt angestoßen hat, kam, nachdem sein Ende vorhergesagt worden war. Es kann natürlich wahr sein, also ich kann es auch nicht völlig ausschließen, aber es gibt viele historische Beispiele, in denen das Ende des Kapitalismus vorhergesagt worden ist und es ist nicht eingetreten. Also, und das beste Beispiel dafür ist die große Depression der 1920er Jahre, in denen, also wie gesagt, auch wirklich konservative Beobachter gedacht haben, dass das ist es vielleicht jetzt, das war's, das ist das Ende des Kapitalismus. Und offensichtlich, wie wir wissen, ist es nicht das Ende des Kapitalismus. Und natürlich, der Kapitalismus heute konfrontiert viele Krisen, die soziale Ungleichheit, die Umweltfrage haben wir schon diskutiert. Aber es gibt eben auch in der Frühgeschichte des Kapitalismus viele Krisen, und der Kapitalismus hat eben gezeigt, dass er enorm flexibel ist, enorm kreativ und enorm undogmatisch ist und von daher auch Wege gefunden hat aus diesen Krisen, und von daher kann man das eben auch nicht ausschließen. Die Frage Deutschlands oder Europas in der Welt heute, was von einer Makroperspektive, was wir beobachten können, ist, dass sich das Schwergewicht der Weltwirtschaft verschiebt. Das ist auch eigentlich aus einer Betrachtung der langen Geschichte des Kapitalismus nicht besonders überraschend, weil das in der Geschichte häufig schon passiert ist. Und natürlich auch in gewisser Weise der Schwerpunkt der Weltwirtschaft vor dem 17. Jahrhundert lag eindeutig in Asien. Also in gewisser Weise können wir sagen, wir kehren jetzt in eine Weltordnung zurück, die wir schon einmal gesehen haben und die wir nur nicht gesehen haben, weil wir so uns immer auf Europa konzentriert haben und eine Art Nabelschau betrieben haben und damit eben die Globalgeschichte des Kapitalismus vernachlässigt haben. Und das Buch versucht eben genau diese globale Geschichte zu erzählen. Also das ist sicherlich etwas, was vorhersehbar ist. Aber ich glaube auch, dass es manchmal nützlich wäre, uns daran zu erinnern in Deutschland, dass Deutschland immer noch eine der reichsten Gesellschaften ist, nicht nur der Welt heute, sondern überhaupt der gesamten Menschheitsgeschichte. Und dass das uns natürlich enorme Möglichkeiten gibt. Also das mir vielleicht als Amerikaner fällt mir das vielleicht besonders auf, aber oft, wenn ich nach Deutschland komme, bin ich wirklich erstaunt über den enormen Pessimismus. Also das Ende der Welt ist nah. Und da würde ich doch denken, dass es manchmal ganz gut ist, sich zu erinnern, ja, dass wir eben immer noch in einer der reichsten Gesellschaften der Menschheitsgeschichte leben.
Da stimmt, was du sagen, das Ende der Menschheit, das nah, hört man natürlich, denken viele bei meinem Podcast, da muss ich das kurz anmerken. Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich glaube, die Lösung der Probleme liegt aber auch durchaus darin, dass man die kapitalistischen Instrumente akzeptiert, wie sie sind und mitspielt. Das ist, glaube ich, das, was ich da sagen würde. Ich hoffe, Sie nicken, also wir sprechen mir nicht so ganz. Professor Beckert, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Das war sehr interessant und wie gesagt, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Sie schreiben bestimmt wieder Bücher, dann können wir darüber sprechen. Auf jeden Fall an dieser Stelle herzliche Grüße nach Boston und gern nochmal.
Gerne, ganz herzlichen Dank und noch einen schönen Tag.
Soweit mein Gespräch mit Professor Sven Beckert. Tja, was bedeutet es für uns? Ein paar Erkenntnisse. Erstens, der Kapitalismus stirbt nicht, er wandelt sich. Und das seit über 1000 Jahren. Er hat mit Sklaverei funktioniert und mit dem Sozialstaat. In Kolonialreichen und in Demokratien. Er ist, wie Beckert in der NZZ gesagt hat, undogmatisch und kann sich bis zur Unkenntlichkeit wandeln. Wer auf sein Ende wartet, wartet vergeblich. Die Geschichte lehrt: Nach jeder Krise kam nicht das Ende, sondern eine neue institutionelle Ordnung. Zweitens, der Staat war nie der Gegner des Kapitalismus. Er war immer sein Partner. Die Staatsquote ist in der Geschichte nie gesunken. Selbst in der sogenannten neoliberalen Ära nicht. Dass der Staat jetzt zurückkehrt, mit Sondervermögen, mit Industriepolitik, mit Beteiligungen, ist keine Revolution. Man könnte sogar von einer Art Rückkehr zum Normalzustand sprechen. Drittens, China ist Teil der Geschichte des Kapitalismus. Auf der Unternehmensebene herrscht dort ein brutaler kapitalistischer Wettbewerb. Die Entwicklung Chinas in den letzten 50 Jahren stellt sogar die industrielle Revolution in den Schatten. Eckert zeigt das in seinem Buch eindrücklich. Das muss man jetzt nicht gut finden, aber wir müssen es zur Kenntnis nehmen. Und viertens, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn der Staat überall zum zentralen Wirtschaftsakteur wird, dann hängt alles letztlich davon ab, wer diesen Staat lenkt. Und hier werden die Unterschiede, wie ich finde, schmerzhaft deutlich. In China regierten über Jahrzehnte hinweg Ingenieure. Jiang Zemin, Elektrotechnik. Hu Jintao Wasserbau, Xi Jinping Chemieingenieur. Auf dem Höhepunkt der Reformperiode waren 80% der Spitzenfunktionäre in China Technokraten, also Menschen mit naturwissenschaftlicher oder technischer Ausbildung, die gleichzeitig in der Partei Funktion ausgeübt haben. In den USA hingegen dominieren Juristen. Und in Deutschland dominieren Berufspolitiker, Beamte, Juristen und nicht selten Personen, die noch niemals etwas gesehen haben außerhalb der politischen Blase. Der Anteil der Abgeordneten mit technischer oder naturwissenschaftlicher Ausbildung liegt bei unter 10%. Und dieser Unterschied hat Konsequenzen. Chinas Aufstieg wurde von Menschen gesteuert, die wussten, wie eine Fabrik funktioniert, wie Infrastruktur gebaut wird, wie Energie erzeugt wird und vor allem, wie wichtig billige Energie ist. Deutschlands Stagnation hingegen, seit 2019 haben wir faktisch null Wachstum, während die USA 15% zulegten, wird von Menschen verantwortet, die Verwaltungsrecht studiert haben. Der Kapitalismus, dem ist es letztlich egal. Der hat keine Präferenz für Demokratie oder keine Demokratie. Er entfaltet seine Kraft dort, wo die Rahmenbedingungen stimmen. In einer Welt, in der der Staat wieder zum entscheidenden Akteur wird, spricht einiges dafür, dass der Kapitalismus eine größte Dynamik in China entfalten wird. Nicht, weil das chinesische System überlegen wäre, sondern weil dort Menschen mit technischem Sachverstand die Richtung vorgeben. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, waren meine Gedanken zur heutigen Ausgabe. Ich hoffe, Sie fanden sie genauso spannend und interessant wie ich. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zu einer weiteren Ausgabe von BTO Refresh oder spätestens am kommenden Sonntag zu einem neuen Gespräch. Bis dahin wünsche ich Ihnen nochmals schöne Osterfeiertage, eine gute Zeit, alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.